Deutschlandfunk, der Tag.
Freie Fahrt in Innenstädten, weniger freie Fahrt für BürgergeldempfängerInnen und gar keine freie Fahrt mehr fürs Entwicklungsministerium. So wünscht es sich die FDP.
Wir sind die Partei der Wahlfreiheit, die aber auch für das Auto die Fahne hochhält. Ein Kulturkampf einseitig gegen das Auto ist ein Kulturkampf gegen die Lebensrealitäten der Menschen.
So Zion Braun, Spitzenkandidat der FDP Brandenburg, die dort bei 2-3% in den Umfragen liegt, kurz vor der Wahl. Kritik gibt's viel an diesen neuen Plänen der Liberalen. Andreas Audretsch von den Grünen meint:
Es klingt für mich wie Vorschläge aus den 60er Jahren und insofern sind die fürs 21. Jahrhundert nicht geeignet. Jetzt Autos und Fußgänger und Fahrradfahrer und Bus und Bahn gegeneinander zu stellen in der Innenstadt macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir müssen alles miteinander denken.
Wie viel Wahlkampf und wie viel Substanz steckt in diesen Plänen, besprechen wir gleich. Außerdem, Irans Vergeltungsschlag könnte kurz bevorstehen. Unterdessen greift der israelische Verteidigungsminister den Premier Netanyahu an. Sein Kriegsziel in Gaza sei Unsinn. Auch das schauen wir uns genauer an. Das alles hier in dieser Episode am 13.08.2024. Ich bin Steffi Rohde. Hi, herzlich willkommen. Also eins hat die FDP mit ihren Plänen schon erreicht, nämlich Aufmerksamkeit. Alle sprechen über das Tischfeuerwerk der Ideen, was sie da gezündet hat. Und nicht wenige fragen sich natürlich auch, verglüht das jetzt innerhalb kürzester Zeit? Ann-Kathrin Büsker im Hauptstadtstudio ist unsere Expertin für Tischfeuerwerk und auch alle anderen Aktivitäten der FDP. Wir können uns jetzt die Vorschläge mal gemeinsam anschauen. Ann-Kathrin, ich zähle mal kurz auf. Mehr Autos in Innenstädten, weniger Bürgergeld. Offenbar soll auch das eigenständige Entwicklungsministerium weg. War das erstmal alles oder habe ich irgendwas übersehen, weil jetzt stündlich was Neues vorgeschlagen wird?
Nee, ich würde schon sagen, gerade die ersten zwei sind die Themen, die im Moment so richtig für gute Laune sorgen in Berlin.
Dann zeichne uns doch mal dieses Bild. Mehr Autos in Innenstädten, weniger Fahrradstraßen, eine Parkflatrate. Wie stellt sich die FDP die Zukunft vor?
Also auf jeden Fall soll das eine Zukunft sein, in der der Verbrennermotor immer noch eine große Rolle spielt. Schließlich sei das ja die Technologie, wo wir Weltmarktführer seien. Und deshalb müsse der Verbrenner eben auch überleben, in Zukunft dann betrieben mit E-Fuels. Das ist die Vision der FDP. Und mit diesen Autos soll man dann eben auch überall hinkommen können. Also gerade auf dem Land, wo das Auto ja jetzt schon häufig die einzige Möglichkeit ist, irgendwie von A nach B zu kommen. Daran will die FDP vorerst auch nichts ändern, indem mehr ÖPNV ausgebaut wird. Zumindest steht das nicht im Papier, über das wir ja diese Woche diskutieren. Das ist ein reines Autopapier. Die FDP will die Menschen auf dem Land aber mobiler machen, indem zum Beispiel begleitetes Fahren ab 16 möglich werden soll oder auch mehr Straßen gebaut werden sollen, wenn dann Bedarf herrscht. Und die Menschen, die sollen eben auch parken können. Jederzeit möglichst günstig, kurzfristig kostenlos. Ansonsten soll man da über eine Flatrate reden, so nach dem Vorbild des 49-Euro-Tickets. Und du sollst eben auch vom Land in die Innenstadt fahren können und da dann günstig parken können. Die Idee dahinter ist, dass du auch einen Anreiz haben sollst, in die Stadt reinzufahren, um eben shoppen zu gehen. Und damit die Fahrt auch möglichst bequem ist, sollen Fußgängerzonen oder auch Fahrradspuren, für die dann Parkplätze oder Fahrspuren für Autos wegfallen, die sollen schwerer einzurichten sein, damit tatsächlich kein Platz dem Auto abhanden kommt. Das ist so ein bisschen die Zukunftsvision der FDP in Sachen Auto.
Und wie plausibel ist das? Also, dass tatsächlich verwaiste Innenstädte im Zweifel dann lebendiger werden, wenn der Autoverkehr gefördert wird und im Zweifel dann auch Fahrräder verdrängt werden?
Na ja, also ich meine, was man glaube ich festhalten kann, ist, dass das Auto auf dem Land super wichtig ist. Das ist ein absolutes Faktum. Aber diese Szenerie tatsächlich, dieses kostenlose Parken in den Städten, was dann alles besser macht, das scheitert ja schon daran, dass in vielen Städten einfach gar nicht so viel Platz ist zum Parken, weil es schon jetzt ja so viele Autos gibt. Also Städte sind ja gar nicht darauf ausgerichtet, dass jeder Haushalt ein Auto hat oder vielleicht sogar zwei. Und deshalb denken viele Städte, also viele große Städte vor allem, ja eher auch darüber nach, was man machen kann, um die Zahl der Autos eher noch zu reduzieren. Auch weil es ja andere Verkehrsteilnehmende gibt. Also RadfahrerInnen gibt es eben auch noch, die gerne in Sicherheit fahren möchten. Über zu Fuß gehende sprechen wir eigentlich kaum. Dabei ist der Bürgersteig ja im Grunde so die Hauptverkehrsader tatsächlich in den Innenstädten. Dann würde ich vielleicht auch ganz kurz noch so, weil Klima ja auch meine Baustelle ist, irgendwie von der Seite reinwerfen, dass eventuell auch eine Reduktion von Fahrzeugen nicht verkehrt wäre, wenn wir über Klimaschutz nachdenken. Also insgesamt, dass es in Städten besser wird, wenn tatsächlich man den Menschen auf dem Land verspricht, dass sie in der Stadt parken können, halte ich eher für illusorisch. Und so hat zum Beispiel auch der Chef des Deutschen Städtetags Helmut Dedi gesagt, das sei ein Vorschlag von vorgestern.
Es gibt relativ viele Reaktionen auf diesen Vorstoß, da wird viel drüber diskutiert. Wie kommt das denn auch in der FDP selber an?
Na ja, zum Zweiten. Also es gibt in Jena einen FDP-Oberbürgermeister, das ist Thomas Nitsche, mit dem hat der Spiegel gesprochen und der hat schon eher abgewinkt, so das sei jetzt nicht unbedingt der Weg, den sie beispielsweise auch in Jena einschlagen wollen würden. Er hat auch nochmal klar gemacht, es geht nicht darum, irgendwie so einen Verkehrsträger, also das Auto quasi zu dem ganz besonders viele Vorteile einzuräumen. Er sagt, mein Ziel ist es, dass Autofahrer, die nach Jena kommen, möglichst auch in die Parkhäuser und in die Tiefgaragen fahren. Also dahin, wo wirklich auch Anbieter Parkplätze natürlich dann kostenpflichtig zur Verfügung stellen, aber dass man eben den Verkehr tatsächlich auch durch eine Parkraumbewirtschaftung dahin leitet, wo Platz für ihn geschaffen wird und eben nicht zwangsläufig in die Wohnstraßen, wo eben ja auch schon die Autos derjenigen stehen, die da wohnen. Und er sagt, lebenswert wird eine Innenstadt, wenn Autos nicht im Weg sind. Das finde ich ein ziemlich kerniges Zitat. Ich habe jetzt auch seit gestern mit einigen aus der FDP gesprochen. Im Hintergrund hört man da wirklich viel, ja, Unwillen und vielleicht auch Verdatterung über diesen Plan. Es gibt einige, die nicht so richtig verstehen, warum die FDP jetzt ausgerechnet mit so einer Fokussierung auf das Auto rausgeht. Und der Spiegel hat dann wiederum jetzt auch mit der Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen in Niedersachsen gesprochen, Nadine Zayer. Die hat gesagt, der FDP-Bundesvorstand, der muss aufpassen, die morgige Generation nicht mit Vorschlägen von gestern zu verlieren. Und ja, das Auto sei unstrittig ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel. Aber, und den Satz finde ich ziemlich eindeutig, von einer zukunftsorientierten liberalen Partei in der Bundesregierung erwarten wir jedoch keine unterkomplexe Behandlung der Mobilitätswende, sondern einen Vorschlag, wie wir die Verkehrsteilnehmer eben nicht gegeneinander ausspielen. Das klingt schon so ein bisschen wie, lieber Bundesvorstand, warum macht ihr euch eigentlich so zum Obst?
Mhm. Schauen wir auf einen anderen Punkt auch noch, auf einen anderen Vorschlag. Da geht es ums Bürgergeld. Da sagt die FDP, das soll man um bis zu 20 Euro kürzen. Was soll das denn bringen und geht das überhaupt?
Also das ist ein Vorschlag, den man ganz klar in diese ganze Haushaltsdebatte einordnen muss. Wir haben ja immer noch die Situation, dass wir einen Haushaltsentwurf haben, der im Grunde hinten und vorne nicht passt. Es gibt immer noch eine Lücke von um die 5 Milliarden Euro, die geschlossen werden muss. Also die ganzen Projekte, die auf der Ausgabenseite stehen, sind nicht hinterlegt mit tatsächlichen Geldmitteln, die man dafür zur Verfügung hat. Und da sagt die FDP ja schon seit längerem, dass sie an die Sozialausgaben eben ran möchte. Da sind auch im Etat schon ein paar Hebel bewegt worden oder dadurch, dass man die Sanktionen wieder schärfer gezogen hat, hat man die Hoffnung, dass man mehr Menschen in Arbeit bekommt, sodass man weniger Geld für das Bürgergeld ausgeben muss, sodass man auf dem Papier eben den Posten verkleinern kann. Das ist so ein bisschen Hin- und Herrechnerei. Und das ist jetzt tatsächlich der ganz konkrete Vorschlag, über eine Kürzung des Bürgergelds einfach weniger Geld ausgeben zu müssen. Das geht aber tatsächlich nur so bedingt, weil dieser Regelbedarf für das Bürgergeld, der wird ja festgelegt durch entsprechende Berechnungen. Da steht durchaus im nächsten Jahr wieder eine an. Da müssen dann verschiedene Zahlen berücksichtigt werden, unter anderem zu Kostenentwicklungen. Deshalb sprechen ja im Moment auch alle davon, dass die Inflation geringer geworden sei und man das berücksichtigen müsste. Das ist auch die Begründung, die Fraktionschef Christian Dürr dafür angebracht hat. Das ist jetzt nicht ganz mein Fachbereich, deshalb würde ich über die Zusammensetzung auch dieser Berechnung jetzt nicht in die Tiefe gehen wollen, bevor ich mich da verfranse, aber man kann eben schon sagen, das wird konkret berechnet, das steht jetzt wieder an, aber man muss dabei eben auch im Hinterkopf haben, das Bundesverfassungsgericht, das hat klare Regeln dafür vorgegeben, was berücksichtigt werden muss. Es gibt ein Existenzminimum, das steht im Sozialstaat eben jedem zu, darauf gibt es einen Anspruch und da kann man eben dann tatsächlich auch nicht drunter gehen, also mal eben so politisch eine Kürzung vorschlagen, tolle Idee, aber entscheidend ist tatsächlich dann diese konkrete Berechnung aufgrund von Kennziffern.
Genau, und jetzt ist ja die Frage, warum macht die FDP das auch genau jetzt? Also kann man das vielleicht auch interpretieren als eine Strategie, um so einen Kontrapunkt zu schaffen zu diesem grauen Sparen, Sparen, Sparen von Lindner, dass man sich vielleicht also einerseits substanzielle Vorschläge macht, wie man besser sparen kann und andererseits aber auch sagt, wir zeichnen hier ein positives Bild von einer schönen Zukunft mit dem Auto.
Ja, das kann man so interpretieren und ich vermute auch, dass es so gedacht ist, weil gucken wir auf den Kalender, ah ja, in ein paar Wochen wird gewählt, erst in Sachsen und Thüringen und dann in Brandenburg. Gerade dieser Autovorschlag gestern des Parteipräsidiums, der wurde vorgestellt vom Brandenburger Spitzenkandidaten von Zion Braun. Das kommt jetzt ja auch nicht von ungefähr. Gerade in Brandenburg hofft die FDP noch was reißen zu können. Thüringen hat man sozusagen vom Bundesvorstand schon abgeschrieben, weil damit Thomas Kemmerich auch ein Mann antritt als Spitzenkandidat, der keine Unterstützung bekommt. In Klammern, ich glaube, alle haben noch in Erinnerung, dass er sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen und deshalb ist er parteiintern zumindest offiziell eine No-Go-Person. Also Thüringen ausgeklammert, guckt man nicht hin, gibt man kein Geld, rechnet man auch nicht damit. Sachsen, rechnet man jetzt auch nicht unbedingt damit. Vielleicht Brandenburg, guckt man sich die Umfragen an, steht die Partei überall bei 3%. Also es sieht überhaupt nicht gut aus. Und ich glaube, da muss man jetzt wirklich ganz klar sagen, das ist ein Wahlkampfmanöver. Damit versucht man gerade die Personen im ländlichen Raum auch zu bekommen, weil de facto gerade auch Brandenburg, riesiges Bundesland, ÖPNV hier wirklich ein großes Naja an der Stelle wieder. Und insofern sind da total viele aufs Auto angewiesen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man eben versucht, mit so einem Vorstoß tatsächlich die Leute irgendwie ja von der eigenen Partei zu überzeugen. Wobei man eben auch sagen muss, der ist ja praktisch nicht umsetzbar, weil Parkraumbewirtschaftung ist kommunale Aufgabe. Und insofern ist es dann tatsächlich wirklich auch sehr, sehr Wahlkampfmanövertaktisch.
Und gibt es Hinweise darauf, dass die FDP mit sowas punkten kann? Also vielleicht auch aus vergangenen Wahlkämpfen, wo man gesagt hat, ja, das hat dann wirklich funktioniert und die ist nochmal nach oben gegangen?
Also in Bremen hat man tatsächlich die Brötchentaste als Wahlkampfthema gesetzt. Brötchentaste bedeutet wirklich dieses absolute Kurzzeitparken. Für alle, die jetzt kein Auto haben und beim Thema Brötchentaste denken, wovon redet die Büsker? Es ist wirklich, manche Parkuhren haben das, dass du einfach diesen Knopf drückst und dann so für 15 Minuten einen kostenlosen Parkschein ziehen kannst, weil 15 Minuten eben schnell Brötchen holen, dafür das Auto irgendwo abstellen. Damit hat tatsächlich die FDP in Bremen Wahlkampf gemacht, hat sich auch über die 5%-Hürde gerettet. 5,1 waren es, glaube ich, am Ende. Ich würde an der Stelle sagen, das lag jetzt allerdings nicht nur an der Brötchentaste. Anderer Blick auf den Wahlkampf in Berlin. Hier hat die FDP auch dieses Autothema ganz stark gespielt. Allerdings hat die CDU das auch gemacht. Und Berlin hatte ja so einen absoluten, wir wollen weg irgendwie auch von SPD und Grünen. Wir sind sauer über all die Dinge, die passiert sind. Wir wählen jetzt CDU-Spirit in der Wahl. Und die FDP ist da tatsächlich auch rausgeflogen, entsprechend aus dem Parlament. Da hat sich das also nicht so wirklich ausgezahlt, auf dieses Autothema zu setzen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, so Brandenburg, einfach diese große Abhängigkeit ja am Ende auch vom Auto. Da könnte das tatsächlich eventuell ziehen, aber da würde ich jetzt wirklich meine Hand nicht für ins Feuer legen, weil ich glaube, die Leute sind ja nicht blöd. Die Leute merken eben auch, warum die FDP gerade jetzt so einen Vorschlag macht. Nachdem sie ja noch, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, vor ein paar Wochen noch das Straßenverkehrsgesetz mitgeändert hat, sodass es für Kommunen sogar einfacher wird, tatsächlich Tempo-30-Zonen einzurichten oder auch eben tatsächlich Parkplätze umzuwidmen, Fußgängerzonen einzurichten etc. Also man hat gerade genau das Gegenteil von dem umgesetzt, was man jetzt in diesem Papier fordert.
Danke, Ann-Kathrin, dass du das so gut eingeordnet hast. Ich habe auf jeden Fall einen besseren Durchblick jetzt. Dank dir.
Gerne.
Alle in höchster Alarmbereitschaft seit gut 2 Wochen. Also seitdem ein Hisbollah-Kommandeur in Beirut und noch gewichtiger, der Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh in Teheran getötet wurde. Iran beschuldigt Israel, hat auch Vergeltung angekündigt. Und dieser Schlag gegen Israel, der könnte jetzt ganz kurz bevorstehen. Das sagen die USA heute. Gleichzeitig eskaliert in der israelischen Regierung der Streit über einen möglichen Geiseldeal. Kann ich drüber sprechen mit Tim Aßmann? Er ist für uns in Tel Aviv, beobachtet das alles. Herr Aßmann, Expertinnen und Experten verweisen ja auf diesen gut austarierten Schlag wie im April von Iran. Also der genug Vergeltung war, aber nicht zu viel. Womit rechnet man in diesen Stunden in Israel?
Ja, da gehen die Erwartungen ein bisschen auseinander, Frau Rode. Es könnte tatsächlich sein, dass in Anführungszeichen besten Fall, dass so ähnlich abläuft wie im April. Aber die Mehrheitsmeinung in Israel, gerade auch von den Experten und auch innerhalb der Armeeführung, zumindest so, wie man das zwischen den Zahlen herauslesen kann, ist eher eine andere, nämlich, dass es mehr wird. Zum einen, dass es halt an mehreren Fronten stattfinden könnte, von der Hisbollah aus dem Libanon, vielleicht noch von den Houthis im Jemen, die den Süden Israels, konkret Eilat am Roten Meer, beschießen könnten. Dann sind da noch pro-iranische Milizen in Syrien und im Irak und dann ist da natürlich der Iran mit seinem Arsenal selbst. Also vor allem im Norden Israels, da zwischen der libanesischen Grenze und der Großstadt Haifa, da hat man ganz große Sorgen, weil Hisbollah als die größte militärische Bedrohung innerhalb dieses geschilderten Szenarios gilt und weil Hisbollah ja ein sehr, sehr großes Raketenarsenal hat und weil die Menschen im Norden auch Erinnerungen haben an den Libanonkrieg 2006 zwischen Israel und der Hisbollah. Da mussten ja weite Teile des Nordens evakuiert werden. Seitdem ist die Raketenbedrohung durch die Hisbollah sogar größer geworden. Deswegen bereitet man sich da dann schon auch auf sehr ernste Szenarien vor, bis hin zu großflächigen Evakuierungen, zum Beispiel in Haifa selbst.
Und aus dieser Region, also im Norden Israels und im Süden Libanons, da wird ja gegenseitiger Beschuss gemeldet, auch in den letzten Stunden. Ist das alles schon Teil der Vergeltung für den Kommandeur, den Israel in Beirut getötet hat? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich das normale Maß, was wir in den Monaten vorher auch gesehen haben?
Das bewegt sich tatsächlich im Rahmen dessen, was da oben so ein bisschen traurige und tägliche Routine geworden ist. Natürlich gibt es Tage, an denen der Beschuss von beiden Seiten etwas geringer ausfällt. Aber es gibt eben auch Tage, an denen das Tag wie nachts eben sehr, sehr intensiv ist, was da passiert. Drohnen, die hinüberfliegen, die israelische Armee, die wiederum Luftangriffe im Südlibanon fliegt, dann Raketen oder Mörserbeschuss der Hisbollah. Das ist etwas, was ja auch schon zu Konsequenzen für die Menschen dort oben geführt hat. 70 bis 90.000 sind immer noch evakuiert in einem Radius von so ungefähr 10 Kilometer von der libanesischen Grenze bis nach Israel hinein. Die leben jetzt zum Teil immer noch in Notunterkünften, auch 10 Monate später noch. Das heißt, da oben ist schon Ausnahmezustand, aber das ist immer noch nicht das, womit man jetzt als Vergeltung rechnet.
Die israelische Regierung, die streitet ja über die aktuelle Strategie und der israelische Verteidigungsminister, der hat den von Premier Netanyahu geforderten totalen Sieg über die Hamas jetzt als Unsinn bezeichnet. Was weiß man darüber, wie groß dieses Zerwürfnis in der Regierung ist und wie bedrohlich das auch für die Regierung ist?
Ja, dass da zwei nicht so richtig miteinander klarkommen, ist für die israelische Öffentlichkeit keine Neuigkeit. Auch das ist zwischen der Armeeführung und dem Verteidigungsministerium auf der einen Seite und dem Regierungschef auf der anderen, Benjamin Netanyahu, unterschiedliche Ansichten über die Strategien gibt. Auch das ist nicht neu. Aber was da gestern passiert ist, war schon ein bisschen außergewöhnlich. Zunächst wurde durchgestochen, dass Yoav Gallant, der Verteidigungsminister, in einer Ausschusssitzung eben die Äußerungen Netanyahus, denn der war da gemeint, der ist der, der es immer sagt, vom totalen Sieg als Unsinn bezeichnet hat. Und dann hat Netanyahus Büro auch gleich reagiert, hat gesagt, also damit würde Gallant anti-israelische Stimmungen befördern. Also da merkt man, da kämpfen zwei ein bisschen gegeneinander an dieser Stelle. Zwei, die das eigentlich in dieser Situation nicht tun sollten, Premier und Verteidigungsminister. Und von den Analysten hier wird das so ein bisschen so gelesen, dass zwei, die da eh schon nicht mehr so richtig zueinander passen, ein bisschen ausloten, welche anderen politischen Optionen sie haben. Das gilt vor allem für Yoav Gallant. Dem wird ein bisschen unterstellt, dass er vielleicht Netanyahus Likud-Partei auch verlassen und zu einer anderen politischen Gruppierung gehen will, in die Opposition vielleicht gehen will, beim nächsten Wahlkampf woanders stehen möchte. Und das wird jetzt so ein bisschen als Positionierung Gallants gesehen, der halt hier versucht, seine eigene Position stärker zu machen.
Verliert Netanyahu eigentlich langsam die Kontrolle über sein Kabinett? Also auch wenn man sich anschaut, dass er ja gerade nicht nur ein Problem hat mit dem Verteidigungsminister, sondern auch mit dem Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der jetzt mit anderen Ministern auf dem Tempelberg beten war, was ja eigentlich untersagt ist. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, der politische Kontrollverlust von Netanyahu übers Kabinett, der ist ja schon da. Der ist immer wieder zu beobachten gewesen, speziell mit dem angesprochenen Itamar Ben-Gvir und seinem Tempelberg-Besuch jetzt heute, wo er einmal mehr provoziert hat, wo Netanyahus Büro dann auch sofort kam und sagte, nein, also ein Minister kann da nicht irgendwelche Privatbesuche machen und es gibt kein Abweichen davon, dass da oben auf dem Tempelberg den Regeln nach Juden zwar Besuche durchführen, aber nicht beten dürfen. Genau das ist aber eben heute Morgen passiert, als Itamar Ben-Gvir eben auch dort war. Aber da sieht man, Netanyahu ist ein Getriebener ein Stück weit. Nicht immer, nicht in allen Fragen, aber oftmals dann eben schon. Er braucht diese Koalitionspartner, er braucht diese Parlamentsmehrheit. Denn das ist ja ein politischer Überlebenskampf, den Netanyahu da führt. Er steht weiter unter Korruptionsverdacht. Es gibt einen Prozess gegen ihn. Und nur wenn er regiert, kann er das durchstehen. Und dafür braucht er eben auch den rechtsextremen Teil seiner Regierungskoalition. Er braucht auch die, die jetzt zum Beispiel sagen, nein, ein Abkommen mit der Hamas über eine Feuerpause im Gazastreifen, das lehnen wir ab. Und dann gibt es gleichzeitig die, die das aber wollen, zum Beispiel die Angehörigen der Geiseln. Und das beschreibt das Netanyahu-Dilemma gerade sehr gut.
Und heißt das, dass sich die Rechtsextremen am Ende alles erlauben können? Also weil sie wissen, Netanyahu wird sie nicht feuern?
Er fängt sie immer mal wieder ein und es ist natürlich umgekehrt auch so, dass sie ihn brauchen. Denn wenn diese Koalition zusammenbricht, haben auch sie keine natürliche andere Machtoption. Also auch sie taktieren da, Itamar Ben-Gvir und auch der Finanzminister Smotrich. Aber ja, Netanyahu braucht sie und er muss immer wieder darauf schauen, wie viel Spielraum er da hat. Sie müssen gucken, wie viel Spielraum Sie haben. Das ist das beständige Spiel. Es führt natürlich aber alles dazu, dass nicht unbedingt der Eindruck einer stabilen israelischen Regierung entsteht. Mhm.
Ein Fall, der ja international auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, war der von israelischen Soldaten, denen schwerer sexueller Missbrauch eines palästinensischen Häftlings vorgeworfen wird. Da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Welche sind das?
Also es geht da um 10 Soldaten, Reservisten, die in einem berüchtigten Gefängnis, in dem Palästinenser aus dem Gazastreifen festgehalten werden, Dienst getan haben und eben einen Häftling misshandelt haben sollen, unter anderem auch sexuell. Entsprechende Verletzungen sind auch bei diesem Palästinenser, einem Hamas-Terroristen, festgestellt worden. Und dann wurde ermittelt, dann wurden 5 dieser 10 in Untersuchungshaft genommen. Und diese 5 dürfen jetzt erst einmal in Hausarrest. Die Ermittlungen gegen sie laufen aber weiter. Und das Ganze hat sich in Israel zu einem Politikum entwickelt. Die Militärstaatsanwaltschaft ermittelt da, versucht eben aufzuklären, ob Soldaten sich im Dienst solcher Verbrechen schuldig gemacht haben. Und gleichzeitig sagen aber Teile der israelischen Regierung, unter anderem eben die, über die wir auch schon gesprochen haben, eher der rechtsextreme Teil, das geht nicht. Die behandeln hier die Soldaten unfair, denn die haben ja eigentlich nur ihren Dienst gemacht. Und das ist Verrat an den Soldaten, was die Militärstaatsanwaltschaft da macht.
Das Ganze hat ja vor 2 Wochen auch für innenpolitisches Chaos gesorgt. Also da sind ja radikale Rechtsextreme auch mit mehreren Knesset-Abgeordneten zu 2 Armeestützpunkten gegangen, haben die gestürmt, um diese Folterermittlungen zu stoppen. Die Armee hat damals ganz offen auch vor Anarchie gewarnt. Wie wird denn jetzt darüber in der israelischen Gesellschaft diskutiert?
Da merkt man einmal mehr, wenn man sich diese Diskussion anschaut, wie eben da die Linien verlaufen in dieser Gesellschaft, die ja schon vor dem 7. Oktober eine gespaltene war, die jüdisch-israelische Gesellschaft, in man ist für oder gegen Netanyahu, man ist entweder rechts oder links, aber man ist irgendwie nichts dazwischen. Und das ist jetzt weiterhin so. Das hat der 7. Oktober auch, wenn überhaupt, nur vorübergehend ein bisschen heilen oder überdecken können. Die Spaltung ist da. Das eine Lager sagt, unsere Soldaten verteidigen uns, kämpfen für uns und wir müssen uns vor sie stellen, komme was wolle. Und die anderen sagen, diese Soldaten dienen in der Armee eines demokratischen Staates und da müssen Regeln und Werte gelten. Und wenn man sich anguckt, wer da wie argumentiert, dann ist das schon sehr vergleichbar eben auch mit den Lagern, Opposition, Koalition, rechts, links in Israel. Das Land hat diese Spaltung nicht überwunden. Im Gegenteil, die ist tiefer geworden und die wird sicherlich noch sehr lange bestehen. Es ist unklar, wie sich die heilen lässt. Israels ehemaliger Regierungschef Olmert, der hat sogar neulich einen Zeitungsartikel geschrieben, in dem er geschrieben hat, die eigentliche Gefahr für Israel kommt nicht von unseren Feinden von außen, sondern kommt von innen und gemeint war eben dieser Konflikt.
Ich würde gerne noch mal einhaken bei diesem Punkt palästinensische Gefangene. Da gab es ja jetzt auch international viel Kritik daran. Also Amnesty International hat die israelische Regierung aufgefordert, unbefristete Inhaftierungen von Palästinensern aus dem Gazastreifen und die, Zitat, zügellose Folter in israelischen Gefängnissen zu beenden. Wie reagiert die Regierung darauf?
Also dieser Foltervorwurf, der wird von der Regierung zwar so in der Pauschalität zurückgewiesen, aber ich habe ja gesagt, es gibt Ermittlungen, offenbar ist da eben etwas gewesen, es gibt ja auch ein Video von diesem genannten Vorfall, also dessen nimmt sich die Justiz schon an. Aber die Regierung selber besteht darauf, dass dieses Gefängnis weiter betrieben werden soll und begegnet nun also dieser Kritik an den Bedingungen, an den Haftbedingungen dort, indem man sagt, wir werden das ausbauen, wir werden dort mehr Platz schaffen und das wird zu besseren Haftbedingungen führen. Aber grundsätzlich will man an dieser Praxis der Inhaftierung dort eben auch an der Praxis der unbefristeten Inhaftierung festhalten.
Und was ist bekannt darüber, ob dann Soldaten am Ende tatsächlich verurteilt werden? Also kennen Sie da vielleicht auch Statistiken, die sagen, wie häufig das passiert?
Also in der Vergangenheit hat es natürlich etwas Vergleichbares so nicht gegeben, weil wir eben jetzt mit dieser Kriegssituation da sozusagen eine neue Lage haben. Aber wenn wir mal einige Jahre zurückdenken, dann hat es etwas gegeben, was man vielleicht schon ein bisschen in Vergleich setzen kann. Den Fall Elor Azaria, ein Soldat, der in Hebron Dienst getan hat. Und dort gab es dann einen palästinensischen Attentatsversuch. Und dieser palästinensische Attentäter, der lag also schon auf der Straße. Er war bereits schwer verletzt. Er war absolut handlungsunfähig. Und dann ging also jener Soldat, das wurde auch mit einer Kamera festgehalten, ging dorthin und erschoss den Wehrlosen. Und das sorgte zunächst für große Empörung. Die Armee hat ermittelt, die Armee hat gesagt, wir müssen Konsequenzen ziehen, der Mann muss ins Gefängnis. Und dann gab es aber eben sehr, sehr viele Stimmen aus der Regierung, aus der Gesellschaft, die gesagt haben, nein, der hat doch hier nur einen Terroristen getötet und wir müssen doch hinter unserer Armee stehen. Und am Ende war er kaum in Haft, kam relativ schnell raus und gilt in Teilen des rechten Lagers Israels heute als Held. Das beschreibt also gut, wie gespalten das Land auch im Umgang mit solchen Fällen ist.
Dann schauen wir kurz noch auf die Lage im Gazastreifen. Nach dem israelischen Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt, wo ja offenbar auch viele Zivilisten getötet wurden, hat die Hamas jetzt verkündet, eine Geisel getötet zu haben. Was ist darüber bekannt und was auch über den Zustand von den weiteren Geiseln?
Also die Qassam-Brigaden, das ist ja der militärische Arm der Hamas, die haben gestern Abend eben mitgeteilt, es gab zwei Vorfälle. In einem wurde eine israelische Geisel, ein Mann von einem Wächter, erschossen. In einem zweiten wurden zwei Frauen, zwei weibliche Geiseln lebensgefährlich verletzt, um deren Leben kämpfe man nun. So hieß es da in dieser Stellungnahme. Nähere Angaben wurden eben nicht gemacht an der Stelle. Die israelische Armee sagt, wir können das nicht überprüfen. Das könnte eben auch alles erlogen sein. Viele Analysten hier gehen davon aus, dass Hamas damit ein bisschen auch Druck machen will. Denn wenn man sagt, da sind zwei in Lebensgefahr, dann erhöht das natürlich den Druck darauf, wie Israel sich verhalten könnte in den Verhandlungen, die anstehen, die ja diese Woche noch stattfinden sollen, wo es ja um die Freilassung der Geiseln gehen soll. Insgesamt geht man davon aus, dass von diesen 111, 113 Geiseln, die noch im Gazastreifen sind, dass davon sehr, sehr viele schon tot sein könnten und vielleicht nur noch ungefähr 60 bis 70 am Leben sind. Man geht davon aus, dass die meisten von ihnen im schlechten Zustand sind, dass viele auch große medizinische Probleme haben, dass die katastrophale Versorgungslage im Gazastreifen auch sie betrifft. Und es wird auch vermutet seitens der israelischen Sicherheitsdienste, dass nicht ganz sicher ist eben, ob alle diese Geiseln wirklich in Hand der Hamas sind oder eben auch in der Hand anderer Gruppen und Personengruppen. Und viel Hoffnung bei den Geiselangehörigen richtet sich dann jetzt eben auf diese Verhandlungen und auf die Möglichkeit, die eventuell frei zu bekommen. Und israelische Medien zitieren nun heute eine ungenannte Regierungsquelle, die eben mit diesen Verhandlungen zu tun hat und betraut ist und sagt, das könnte jetzt unsere letzte Chance sein, noch viele Geiseln lebend frei zu bekommen.
Tim Aßmann war das aus Tel Aviv. Besten Dank für diesen Rundumschlag. Vielen, vielen Dank.
Ja, Donnerwetter.
Jo, das war auf jeden Fall eine Menge Holz. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, sagen Tobias Armbruster, der die Redaktion gemacht hat, und ich, Steffi Rode, die das Ganze hier gehostet hat. Ich lasse noch mal kurz eine E-Mail-Adresse da, nämlich dertag@deutschlandfunk.de. Da könnt ihr gerne Hinweise, Anregungen an uns schicken. Lesen wir alles immer gerne. Jetzt sagen wir erstmal bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.